Herr Jesus, ich bete, dass du uns weiter begegnest, dass du zu uns redest. Amen. Kann es wirklich sein, dass wir viel zu oft die Fähigkeit verloren haben, wirklich über etwas zu staunen? Wir sind irgendwie ziemlich abgebrüht. Wir haben schon alles gesehen, wir kennen alles. Und dass wirklich wir staunen über etwas, glaube ich, ist eher so doch die Ausnahme. Und ich habe mich gefragt, wo kommt das eigentlich her? Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ist eine der Ursachen so unser medialer Dauerkonsum, wo wir uns von morgens bis abends mit Sachen zuballern, auch mit riesengroßen Dingen zuballern, und es ist ja irgendwie nichts Außergewöhnliches mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das noch so mitgekriegt habt, wir hatten vor einigen Wochen, Monaten, ich weiß nicht mehr, wann genau das war, da war diese Geschichte mit dem Blutmond. Und ganz viele haben davon erzählt und das war irgendwie ganz toll zu sehen und so weiter. Ja, und dann haben wir ganz viele Leute, ja, ich habe das im Internet gesehen, auf dem Handy. Ja, so, wer hat ein Handy, so ein kleines Ding, ne? Guckst drauf, boah, schön. Ist das was anderes, wenn du das live siehst? Wenn du wirklich solch einen Mond siehst, der alles überdeckt, der ein ganz merkwürdiges Licht verbreitet und so weiter. Aber dann, naja, dann hätte man vielleicht nachts aufstehen müssen für. Auf dem Handy sehe ich das auch. Und ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun. Ich glaube, wir verlieren oft deswegen zunehmend unsere Fähigkeit zu staunen und daraus auch immer mehr unsere Vorstellungskraft. Irgendwie ist das alles ein bisschen kleiner geworden, habe ich so den Eindruck. Und gedanklich Dinge auszumalen, fällt uns vielleicht doch oft schwer. Vielleicht fehlt es uns an Fantasie und Vorstellungskraft. Und das wird nirgends deutlicher, finde ich, als in unseren Gemeinden. Ich glaube, wir haben oft nicht mehr dieses innere Bild davon, wie Gemeinde zum Beispiel in dieser Welt aussehen sollte, damit sie Relevanz hat, damit sie einen Einfluss hat in dieser Stadt oder in diesem Land, in dieser Region, wie das eigentlich ist, außer vielleicht, dass wir hier sonntags schön unter uns sitzen und uns freuen, wenn drei Gäste kommen. Ich sage das ein bisschen provokant, ich möchte damit auch niemandem zu nahe treten. Aber haben wir noch die Vorstellung davon, dass diese Gemeinde hier in Emden wirklich was bewegen kann? Ich glaube, irgendwie scheuen wir uns, Dinge uns auszumalen, vorzustellen. Könnte ja irgendwie ein falscher Gedanke sich einschleichen. Wir sind oft so, wir wollen uns absichern. Vielleicht könnte unsere Vorstellungskraft irgendwie die reine Lehre irgendwie unterminieren. Und vielleicht irgendwie unsere Integrität bedrohen, dass wir dann plötzlich so ein bisschen wie so ein Spinner sind. Oder vielleicht so wahrgenommen werden, wir haben Angst davor. Und deshalb errichten wir intellektuell oft Bollwerke und müssen alles ganz, ganz logisch, ganz erklärbar. Diese Schrift, da ist so vieles nicht logisch. Das, was Jesus getan hat, zum Beispiel auch von der Geschichte, die ich euch am Anfang schon so mit reingenommen habe, von dem gelähmten Menschen, das war nicht logisch. Da ist was passiert, was nicht logisch war. Ich habe noch keinen Gelähmten gesehen, der einfach gesagt hat, okay, dann nehme ich mein Bett mit nach Hause und gehe wieder nach Hause. Da leiden wir doch oft drunter. Wir können uns das manchmal nicht mehr vorstellen. Wir beten dafür. Aber stellst du dir auch vor, dass der, für den du gerade betest, der krank ist, dass er sein Bett nimmt und deinen Arm nimmt und sagt, ist alles gut? Diese Erwartung, diese Vorstellung, diese Bilder innerlich, die sind oft nicht da. Das sind ganz andere Bilder. Naja, ich bete jetzt, aber mal gucken, was passiert. Wenn überhaupt was passiert und ob was passiert und dann ist es dann noch biblisch, ich weiß nicht und überhaupt. Theoretischer Glaube, ich sag mal versus praktischer Glaube. Theoretisch sind wir alle auf einem guten Weg. wir sagen, Gottes Wort, das stimmt. Aber sich das auszumalen, vorzustellen, glaube ich, ist ganz schön unterbelichtet. Das Bewusstsein, dass die Vorstellungskraft das Bindeglied sein könnte, damit wir die reine Lehre nicht nur haben, sondern dass diese Reise, diese reine Lehre auch unser Leben bestimmt, dass wir das leben, dass wir das umsetzen. Das fehlt uns oft. Das fehlt uns oft. Wo malst du dir denn mal aus, wie es wäre, wenn ich einfach tue, was Jesus gesagt hat? Wenn ich es einfach mal durchspiele. Einfach das tun, was du aus der Lehre Jesu weißt. Ohne Punkt und Komma. Einfach machen. Gastfreundschaft. Ich habe heute keinen Termin und der passt mir auch nicht. Wie ist das und jenes? Das ist nicht das, was Jesus meint. Wir verlieren durch unseren Mangel an Staunen und durch unseren Mangel, uns das noch vorstellen zu können, die Fähigkeit, Gott zu erfahren und ihn letztlich auch dafür anzubeten. Wir verlieren die Fähigkeit, Zeugnis zu geben. Dann wird das so ein Krampf. Und wir unsere Vorstellung von Zeugnis geben, ich muss meinem Nachbarn eine Bibelstelle um die Ohren hauen. Das verkümmert. Zeugnis ist was anderes. Ich lebe mit Christus und ich mache es sichtbar, was da passiert. Deshalb haben sich schlaue Menschen eigentlich, sind sich eigentlich da sehr drin einig, wenn du Menschen verändern willst, dann musst du ihre Vorstellungen verändern. Unsere Geschichte hat es sehr deutlich gemacht. Das konnte einer richtig gut. Ich mag den Namen nicht aussprechen. Aber ihr wisst, um wen ich meine. Der hat den Zweiten Weltkrieg angezettelt. Der konnte die Vorstellungskraft von Menschen verändern, beeinflussen. Der hat ihnen beigebracht, und die sollen sich vorstellen, wie das ist, wenn wir die Besten sind, wenn wir die sind, die in dieser Welt das Sagen haben. Und das haben ganz viele geglaubt und darum hat sich ganz viel verändert. Es hat funktioniert, sehr negativ funktioniert. Aber Jesus Christus, unser Herr und Heiland, der bedient sich auch, und zwar einer gottgegebenen Vorstellungskraft. Er heiligt sie und setzt sie ein. Jesus hat Menschen vor allem dadurch erreicht, dass er ihre Vorstellungswelt angesprochen hat in seinen Predigten. Mit lebhaften, einfachen Geschichten über das Leben im Reich Gottes, über das Wesen Gottes. Der hat die an seinem Leben teilhaben lassen. Der lief da durch die Welt und die haben es gesehen, wie er lebt. Er hat über das Wesen der Gnade Geschichten erzählt. Er hat die Vorstellungskraft. Er hat den Leuten gezeigt, stell dir das mal vor, wie das ist, wenn du begnadigt bist. Wie das mit Vergebung ist. Wie das mit Freude ist. Jesus hat nicht nur einfach verkündigt, dass Gott gern bereit ist zu vergeben. Er hat eine Geschichte von einem Vater und seinen zwei Söhnen erzählt. Er hat das plastisch gemacht. Da läuft was in deinem Kopf. Die religiösen Führer, die haben das nie getan. Auch in unserer Geschichte nicht. Sie verkündigten Richtigkeiten. Ja, sie verkündigten das, was da in der Tora stand oder was sie da zur Verfügung hatten. Sie verkündigten das wortwörtlich und gaben Anordnungen. Ihnen fehlte vermutlich an der Vorstellungskraft davon. Und sie weigerten sich, ihre Vorstellungswelt in einer Weise zu öffnen, die sie befähigt hätte, Jesus zu hören, zu erkennen und zu empfangen. Sie kannten kein Staunen. Hier staunten die Menschen über das, was passiert war. Und was machten sie? Sie suchten die Krümel. Sie fingen an zu suchen, das war nicht richtig, das war der Geist von unten und dies und das und jenes. Einfache Leute, die hier dran beteiligt werden, bumm, denen fiel die Kinnlade runter. Und die fingen an, darüber Gott zu loben. Die sagten, boah, was hier passiert, was Gott kann, was Jesus kann. Aber die Pharisäer und die Sadduzäer, sie waren verärgert, beleidigt, fühlten sich bedroht, drohten ihrerseits. versuchten intellektuell irgendwelche Argumente dagegen zu finden, aber gestaunt haben die nicht. Offenbarung und Vorstellung, das sind zwei Seiten einer Medaille. Die Offenbarung ist Gottes Art, uns etwas Verborgenes zugänglich zu machen. Empfangen können wir das aber nur mit Hilfe unserer Vorstellung oder primär. Stellt euch vor, Psalmworte, ein Psalmwort. Der Himmel verkündet Gottes Größe und Hoheit. Das Firmament bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Lesen wir im Psalm 19. Naja, ohne dass du dir darunter was vorstellst, das muss doch irgendein Bild in dir auslösen. Sonst ist das leeres Gerede. Solange wir uns die Wunderwelt des Himmels, ich sag mal, nur im Fernsehen anschauen, bleiben wir blind und taub für Gottes Größe. Es braucht eine lebendige Vorstellung. Es braucht Imagination. Und das ist nichts Schlimmes. Und es liegt nicht daran, dass Menschen nicht genug Verstand haben, das zu können. Ich glaube, es liegt eher daran, dass wir manchmal viel zu viel Verstand haben und mit viel zu viel Verstand an die ganze Sache gehen wollen. Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Und das ist, glaube ich, ganz gut, das macht das sehr deutlich. Wer von euch hat schon mal geküsst? Naja, viele nicht. Traut euch mal. Ihr wisst, was ein Kuss ist, ja? Ihr stellt euch das jetzt gerade vor, wen ihr geküsst habt, wie sich das anfühlt. Also was. Ist doch irgendwie toll, ne? Ich gebe euch mal eine Deutung, eine intellektuelle Deutung eines Kusses. Hört gut zu. Zwei unterschiedliche Menschen. Die pressen ihre angefeuchteten Gesichtsöffnungen zusammen. Die spannen ihre Wangenmuskulatur an. Sie tauschen Speichel aus. Verbrauchte Atemluft, obwohl sie gestern noch bei Döner King waren. Und sie wissen, dass Millionen und Abermillionen Bakterien und Viren und Herpesdinger und was weiß ich mit ausgetauscht werden. Boah. Das ist eine rein intellektuelle Deutung. Und um diesen widerlichen Vorgang, diesen wirklich widerlichen Vorgang in einen Ausdruck von Intimität und Erotik zu bringen, da braucht es unsere Vorstellungskraft, nicht unser Wissen, oder? Wenn du das weißt, wirst du nie wieder küssen. Ich glaube, das ist das, wie wir über unser rein intellektuelles Wissen hinauskommen, auch in unserem Glauben. Wir sind oft wie Menschen, die den Ablauf eines Kusses analysieren, ohne einen anderen je geküsst zu haben. Du lachst, aber ich glaube, wir machen das wirklich oft so. Denk mal an das Abendmahl. Ich hätte gerne den Text jetzt. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, brach und sprach, das ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Klar, kannst du da sehr intellektuell dran gehen. Du hörst, da ist ein Verbot drin. Da ist eine Einschränkung drin. Da ist dies was drin. Da sollst du was tun, mach es genauso. Steht alles da drin. Du hast recht. Aber worum geht's? Worum geht's? Beim Abendmahl geht es doch darum, Tod und Leben Jesu, das er für uns gegeben hat, zu schmecken. Es ist ein Vorgeschmack auf das große Festmahl im Himmel. Entspricht dieser Tisch einem Bild von einem Festmahl? Toast? Ein bisschen Traubensaft? Einmal im Monat feiern wir Abendmahl, reichen kleine Stückchen Toastbrot und einen kleinen Schluck Traubensaft herum. Wir lesen einen Bibelvers, essen, trinken, singen ein Lied und gehen nach Hause. Einen Kuss beschreiben, ohne je geküsst zu haben. Ich nehme, ich esse und trinke, es verändert nichts. Es ist nichts Befriedigendes drin. Das Brot ist trocken. Kennt ihr, ne? Wenn du an dem Toastbrot rumnagst und du kriegst das nicht runter. Das hat vielleicht der ein oder andere schon erlebt. Und dann kommt der Kelch und du hast schon so richtig Durst. Und dann kommt dieses widerliche, süße Traubensaft da drauf und dann wird es noch klebriger und zäher und du kriegst es noch mehr Durst. Wirst du so satt? Jesus hat gesagt, das ist mein Leib. Nehmt und esst. Und er hat gesagt, das ist mein Blut. Nehmt und trinkt. Das Dumme dabei ist nur, er hat es nicht erklärt. Und jeder intellektuelle Versuch, das zu erklären, ist wie der Versuch, einen Kuss intellektuell zu erklären. Jesus hat es einfach ausgesprochen. Und es unserer Vorstellungskraft überlassen, sich auszumalen, wie das aussieht. Er hat es uns überlassen, dass wir uns erinnern, lebhaft erinnern an sein Leben, an seinen Tod, an seine Auferstehung, an seine Himmelfahrt. Und warum? Damit wir seine Gegenwart im Hier und Jetzt erfahren. Dass wir uns mit einer tiefen Sehnsucht vorstellen, wie wir ihn wiedersehen und mit ihm Festmahl feiern werden. Und wenn ich dann gehe, wenn das passiert ist, dann bin ich satt. Dann werde ich satt. Auch von einem Toast. Auch von einem Schluck Traubensaft. Dazu braucht es die Fähigkeit und die Vorstellung und des Staunens. Mysterien können wir nicht erklären. Die müssen wir uns vorstellen. Ich lade uns jetzt ein, einmal die Augen zu schließen. Stell dir jetzt einmal vor, Jesus ist wirklich hier. Er ist bei dir alleine. Er legt seinen Arm um dich und er tröstet dich. Jetzt, in diesem Moment, in deiner Not, in deiner Frage, vielleicht in deiner Verletztheit. Er lacht dich an. Er ist freundlich. Er umarmt dich. Vielleicht tanzt er sogar mit dir. Er ist dir ganz, ganz nah. Und dann siehst du weiter. Jesus lässt dich wieder los. Er sagt, ich muss jetzt gehen. Er verlässt dich. Und du siehst ihm nach. Du bist verzweifelt. Warum gehst du jetzt? Du verstehst das nicht. Du willst das auch nicht. Warum? Warum gehst du jetzt? Dann siehst du wieder weiter. Und du siehst, wie Jesus geht. Und er geht auf einen Hügel zu. Auf diesem Hügel steht ein Kreuz. Sie spucken auf ihn. Sie verhöhnen ihn. Sie foltern ihn. Du schaust voller Entsetzen zu und auf Jesus. Du hörst, wie sie die Nägel durch seine Hände hauen. Du siehst die Qual in seinem Gesicht. Und du siehst, wie Jesus dich ansieht. Und wie er zu dir spricht. Für dich. Was hier passiert, geschieht für dich. An deiner Stadt. Ich erleide es für dich. Damit wir in Ewigkeit nie wieder auseinander müssen. Nie wieder einander verlassen. Denn ohne Kreuz müssten wir uns immer wieder loslassen. Das Kreuz, mein Leiden und Sterben, mein Blut, das ich für dich vergieße, das bringt uns für immer zusammen, wenn du daran glaubst. Und du siehst weiter. Jesus wird begraben. Du hast eine Idee, dass es was mit dir zu tun hat. Und du siehst weiter. Da ist Jesus wieder. Er taucht wieder auf. Er steht auf. Freude. Freude, die ihn sehen, sie können es kaum glauben. Ewige Freude. Jesus überwindet und kommt neu in deine Not. Überwindet die Not. Neue Hoffnung, neue Perspektiven. Er kommt wieder zu dir und er lädt dich ein. Jetzt komm, folge mir nach. Geh mit mir. Und Jesus lädt dich ein. Jetzt lade ich dich ein zu einem Festmahl. Dich, der du verzweifelt, verletzt, enttäuscht. Ich lade dich ein, dass du wieder geehrt, hergestellt, gereinigt, geheiligt wirst. Komm mit mir. Kannst du das schmecken? Kannst du deine Wiederherstellung darin entdecken? Kannst du den Moment ewiger Vergebung, den Moment ewiger Annahme dir vorstellen, ihn sehen? Kannst du sehen, dass Jesus alles für dich getan hat und jetzt steht und sagt, komm? Staunst du jetzt? Liebe Geschwister, ohne Staunen sehe ich nicht. Nur durch Staunen lerne ich zu sehen. Unsere Vorstellungskraft, die bringt uns zum Staunen und unser Staunen zum wirklichen Sehen. Unser Intellekt macht unser Christsein oft nur zu einer mühsamen Pflicht, eine Liste von Geboten und Verboten. Christliche Rituale machen uns nicht satt. Aber uns vorzustellen, was Jesus für uns tut und sein Wort beschreibt, was er für uns tut. Welche Liebe er für uns hat. Welche Möglichkeiten er für uns bereit hat, weil er uns heilt, wie seine Verheißungen sich bei mir anfühlen würden. Das verändert. Mal dir aus, was Jesus dir verheißen hat. Mal dir nicht irgendwas aus, sondern das, was er dir verheißt. Zum Beispiel Vergebung. Mal dir doch mal aus, wie das ist, wenn du weißt, wenn ich mich versöhne, wie sich das anfühlen wird. Welche Möglichkeiten das für mein Leben hat. Wie viel besseres Leben darin liegen wird. Und fange neu darüber an zu staunen. Und du wirst immer mehr von Jesus sehen. Wir wollen jetzt Abendmahl feiern. Es ist Jesu Kuss für dich und dein Leben. Wir wollen Abendmahl feiern. Es ist das Angebot, das tiefste Intimitätsangebot Jesu, das er dir auf dieser Welt geben kann. Wir feiern Abendmahl. Und du wirst gleich einen Happen Toast bekommen und einen Schluck Traubensaft. Und trotzdem kannst du davon satt werden bis zur Halskrause. Lerne einfach, wie du über Jesus und sein Evangelium und sein Heilswirken neu zu staunen. Und du siehst noch viel mehr von Jesus. Amen.